1. Korinther 15 ist, wenn man so will, das älteste Auferstehungszeugnis des Neuen Testaments. Es stammt vom Apostel Paulus, der hat es niedergeschrieben, aber er sagt, ich habe es selbst schon so empfangen, so gehört, durch mündliche Überlieferung. Die Evangelien wurden dann erst später geschrieben. Also das älteste schriftliche Auferstehungszeugnis finden wir in 1. Korinther 15. Ich lese diese Stelle immer gerne bei Beerdigungen, aber damit ihr es vorher schon mal gehört habt, denke ich, ist es wichtig, dass ich es auch hier im Gottesdienst vorlese. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Also er hat es empfangen. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, wir kennen ihn eher unter dem Namen Petrus oder Simon Petrus, und danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber schon entschlafen sind. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Jakobus war der Stiefbruder Jesu. Sie haben sich gewissermaßen die Mutter geteilt, Jakobus und Jesus und auch noch weitere Brüder und Schwestern. Danach ist er gesehen worden von Jakobus und danach von allen Aposteln. Zuletzt aber auch von mir, als einer unzeitigen Geburt, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Glücklicherweise sagt er das noch zum Schluss, sonst klinge das ganz hochmütig, nicht? Ich habe gearbeitet mehr als alle anderen. Und dann fängt er sich mit dem Lasso wieder ein und sagt, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Das macht mir den Apostel Paulus immer wieder so sympathisch. Also der Apostel Paulus führt hier den historischen Beweis, was die Auferstehung Jesu Christi von den Toten angeht. Viele von uns sagen vielleicht, was brauche ich einen historischen Beweis? Ich glaube, dass Jesus lebt, ich fühle es, ich spüre es. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe an irgendeiner Stelle. Aber wichtig ist für Paulus offensichtlich, dass er diese Auferstehung Jesu, diesen Auferstandenen nicht nur fühlt oder spürt, sondern dass es gewissermaßen eine historische Tatsache ist. Christus ist auferstanden von den Toten. Und es ist für ihn auch wichtig, hier zu sagen, was heute auch in manchen Bereichen der Theologie gesagt und behauptet wird, dass Jesus eben nicht nur in einer Idee auferstanden. Dass also die Sache Jesu weitergeht. So ein Buch gab es mal vor vielen Jahren, die Sache Jesu geht weiter, sozusagen als eine Art, als eine Form von Auferstehung. Sondern er will sagen, Christus selbst wirklich ist auferstanden. Das Grab war leer, er wurde begraben und ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Also nicht nur seine Idee, nicht nur der Glaube der Jünger ging weiter, nicht nur die Gemeinde Jesu existierte weiter über den Tod Jesu hinaus, sondern er ist auferstanden von den Toten. Und im weiteren Verlauf des 15. Kapitels des 1. Korinther sagt Paulus, wäre Christus nicht auferstanden von den Toten, also wäre das nicht Realität, dann wäre unser Glaube umsonst. Und er sagt dann, das können wir heute, die wir so gemütlich beim Ostergottesdienst hier in Jever am Elisabethufer 1 zusammensitzen, gar nicht begreifen. Er sagt, wir wären die elendigsten Menschen, wenn Christus nicht auferstanden wäre von den Toten. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man auf das Leben, auf das Schicksal, auf den Lebensweg von Paulus guckt, der also alles aufgegeben hat, um Christus nachzufolgen, um ihn zu verkündigen als den auferstandenen Herrn. Uns würde da nicht viel fehlen, was unser Leben angeht. Wir haben es uns ja auch recht gemütlich eingerichtet in dieser Welt. Aber Paulus hat ja alles auf die Karte gesetzt. Christus ist auferstanden von den Toten. Deswegen hat er nicht geheiratet. Keine Familie gegründet. Deswegen lebte er gewissermaßen von der Hand in den Mund. Deswegen hielt er Verfolgung aus. Deswegen war er ständig unterwegs und hatte keine Heimat und kein Zuhause mehr. Deswegen ist er wahrscheinlich auch am Ende seines Lebens den Märtyrertod gestorben. Wir wissen es nicht ganz genau, weil er der Überzeugung war, Jesus Christus lebt. Er ist wirklich auferstanden. Der historische Beweis. Es gibt, so möchte ich zunächst sagen, gute Gründe, an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus zu glauben. Es gibt gute Gründe, an ihn zu glauben. Viele Leute sagen, das ist ein Märchen, das haben sich irgendwelche Menschen aus den Fingern gesogen. Es ist eine Legende, diese Sache mit der Auferstehung Jesu. Es gibt andere, die sagen, es ist ja völlig egal, ob das Grab Jesu nun leer war oder nicht leer war. Es ist völlig gleichgültig. Hauptsache, die Sache Jesu geht eben weiter. Aber der Apostel Paulus sagt, er ist wirklich von den Toten auferstanden. Und er belegt das historisch, indem er nämlich Zeugen dieser Auferstehung benennt. Er spricht zunächst von Kephas und dann von den Zwölfen und dann von 500 Brüdern auf einmal und dann von Jakobus, dem Herrenbruder. Und das reicht in damaliger Zeit schon aus, bei weitem. Es reicht eigentlich aus, wenn man zwei oder drei Zeugen hatte für ein bestimmtes Ereignis und die das gewissermaßen unterschreiben konnten oder bezeugen konnten, dass sie das erlebt hatten, dann reichte es vor Gericht aus, um eine Sache als wahr, als historisch richtig anzuerkennen. Und Paulus führt hier 515 Zeugen auf. In 1. Korinther 15. 515 Zeugen. Und er sagt, diese Leute sind noch zu befragen. Einige sind zwar schon entschlafen, aber die meisten von ihnen leben noch und können, wenn ihr es denn nicht glaubt, befragt werden. So war das zu seiner Zeit. Nun können wir natürlich heute sagen, naja, das ist lange her, 2000 Jahre. Was hilft uns das, wenn Paulus hier 515 Zeugen nennt, die wir nicht mehr befragen können, weil sie nicht mehr unter uns sind, nicht mehr leben? Taucht denn dieser Auferstehungsbericht, dieses Zeugnis von der Auferstehung Jesu auch für heute, für unser Fragen oder für unser Zweifeln, für unser Hinterfragen? Dabei muss man sich zunächst vor Augen halten, dass die Auferstehung Jesu Christi die bestbezeugteste Tatsache ist aus der Zeit von vor 2000 Jahren. Es gibt nichts, was so gut bezeugt ist wie die Auferstehung Jesu. Ich will das noch näher ausführen. Es gibt viele historische Berichte über historische Ereignisse. Aber wo gibt es einen Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, der 4 Biographen hat? Also 4 Leute, die sein Leben gewissermaßen beschreiben. Wo gibt es das? Wenn es denn das gibt, dann gibt es das höchstens bei Kaisern und Königen. Die haben meistens sich solche Hofbiografen gehalten, die ihre Lebensgeschichte niederschrieben. Aber wo gibt es das bei einem Mann, der nie in seinem Leben die Grenzen Israels, also seines kleinen Landes, römische Provinz, verlassen hat? Der in seinem Leben alles, was er geschrieben hat, in den Sand geschrieben hat. Also keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hat. Der keine Heere befehligt hat, wie die großen Feldherren und Könige. Und der am Ende seines Lebens einen Verbrechertod gestorben. Welcher Verbrecher, der vor 2000 Jahren gelebt hat, hat 4 Biographen gehabt? Welcher schlichte Mann aus Galiläa, aus dem Rande des römischen Weltreiches, hat 4 Biographen gehabt? Das muss man sich mal vorstellen. Um zu ermessen, welche Historizität sich in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten spiegelt. Das Zweite, was interessant ist, diese Auferstehungsberichte, also diese Biografien Jesu und speziell jetzt die Auferstehungsberichte, die wir in den Biografien finden, sind ja nicht so ganz glatt, wenn man sie nebeneinander legt. Ich liebe ja die Harmonie, das wisst ihr. Und ich würde am liebsten diese Evangelien nehmen und sie glatt bügeln. Auch an den Stellen, wo sie einander zu widersprechen scheinen. Also die Frage, wer ist denn nun zuerst am Grab gewesen?
Lese ich immer für die Ostertage interessant, wenn ihr die Evangelien aufschlagt, vielleicht eine Synopse zu Hause habt, also wo Matthäus, Markus, Lukas zusammen geschaut werden können und euch mal mit diesen Widersprüchen beschäftigt. Es gab einen Martion in der frühen Christenheit, der hat eine Evangelienharmonie geschrieben. Das heißt, er hat aus allen vier Evangelien eins versucht zu machen, aber ich meine, es ist ihm nicht ganz gelungen. Einige der Unebenheiten lassen sich nicht glatt bügeln. Und das ist für mich ein weiterer Beleg dafür, dass diese Biografien Jesu und speziell die Auferstehungsberichte historisch sind. Und ich glaube, die ersten Christen, die diese vier Biografien dann Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus vorliegen hatten, natürlich auch auf den Gedanken gekommen sind und gesagt haben, wie kommt das eigentlich, dass sie hier Widersprüche sind? Und sie waren garantiert in Versuchung, siehe Marzion, diese Widersprüche glatt zu bügeln, aber sie haben es nicht getan. Sie haben es nicht getan. Und mir sagte vor langer Zeit mal ein Richter, der zum Glauben gekommen war an Jesus Christus, der sagte, dass ihn genau das überzeugt hat. Er sagt, wenn vor Gericht, wenn bei mir Zeugen auftreten im Gerichtssaal und die sagen alle hundertprozentig jeweils das, was der andere auch sagt, dann bin ich kritisch. Es war wichtig, dass die Zeugen in der Sache und im Zentrum und im Eigentlichen das Richtige und die Wahrheit sagen und übereinstimmen. Aber sie schauen aus unterschiedlicher Perspektive. Und dass die Sammler des Neuen Testamentes, die Sammler des neutestamentlichen Kanons es zugelassen haben, dass da vier, gerade in ihren Auferstehungsberichten, unebene Berichte nebeneinander stehen. Bleiben von ist ein Beleg dafür, dass sie historisch sind. Nicht gefälscht. Das hätte man leicht machen können im Laufe der Jahrhunderte. Vieles ist gefälscht worden. Zum Beispiel die Schenkungsurkunde, was den Kirchenstaat angeht. Nicht? Der Vatikan gab es irgendwie eine kaiserliche Schenkungsurkunde im Mittelalter, die ist gefälscht, das weiß man heute. Hat die Kirche gefälscht. Um gewissermaßen einen Beleg dafür zu haben, uns gehört der Kirchenstaat. Also es wäre ein einfaches gewesen für die frühen Christen oder für die frühe Kirche, die Evangelien da zu bügeln und sie zu fälschen. Und sie anteilig dort zu machen, wo sie uneben sind und einander zu widersprechen scheinen. Das Dritte, jemand hat mal gesagt, die beste Erklärung für das leere Grab ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Also ist genau das, was in den Biografien Jesu überliefert wird. Wie kann man sich dieses leere Grab anders vorstellen, anders erklärt, als dadurch, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Es gab also viele Vermutungen. Die einen, die haben gesagt, Jesus Christus wäre nur scheintot gewesen, als man ihn in dieses Grab hineinlegte. Das behaupten übrigens auch die Moslems, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben ist, dass er scheintot war, ohnmächtig. Und nun liegt also ein Scheintoter in diesem Felsengrab. Der Stein ist davor gerollt. Und er, der in diesem Grab liegt, ist vorher, vor seinem Tod, gegeißelt worden und geschlagen, hat eine Menge Blut verloren am Kreuz, durch die Kreuzigung. Und dann hat er ihn dann halbtot bzw. scheintot ins Grab gelegt. Und nun soll er mit der Kraft, die dann noch in ihm wohnt, diesen schweren Stein von innen wegwälzen, von dem die Frauen, die dann zum Grab kommen, das waren ja drei, dann sagen, wer wird uns den schweren Stein hinwegwälzen? Und er als Scheintoter soll das gemacht haben. Eine zweite Theorie ist, dass die Leiche Jesu von seinen Jüngern geklaut worden ist. Diese Theorie wird schon im Neuen Testament angesprochen. Dieses Gerücht herumging. Dazu muss man wissen, dass das Grab Jesu offensichtlich das bestbewachteste Grab der damaligen Zeit gewesen ist. Römische Legionäre standen davor. Wie sollte die Leiche Jesu aus diesem Grab gestohlen werden, ohne die Legionäre vorher
auszuschalten. Und eine dritte Theorie sagt, er ist gar nicht ins Grab gelegt worden. Man hat ihn sozusagen vorher schon irgendwie beiseite geschafft. Man hat nur so getan, als hätte man ihn ins Grab gelegt. Was meint ihr, was die Römer gemacht hätten in so einem Falle? Was hätten die Juden gemacht, als dann die Botschaft überall laut wurde, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten? Sie hätten eine Untersuchung angestellt, ob das denn so stimmt und es sich so verhält. Und sie hätten alle möglichen Gegenargumente genommen und gesammelt und hätten sie der Öffentlichkeit vorgeführt, um damit zu belegen und zu beweisen, Jesus ist nicht auferstanden von den Toten. Und die letzte Theorie in diesem Zusammenhang, das Grab war nicht leer, sondern da lag die Leiche Jesu. Und auch dann hätten die Römer dieses Grab irgendwann geöffnet und zur Besichtigung freigegeben. Man hätte gesagt, guck doch, die Christen behaupten, Jesus ist auferstanden von den Toten, er sei ihnen erschienen, 500 Brüdern auf einmal und so weiter und so fort. Hier liegt er doch, begraben, tot und begraben. Die beste Erklärung für das leere Grab ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Ist also, dass das, was die neutestamentlichen Biografen behaupten und hier auch der Apostel Paulus, dass es wahr ist. Und ein letztes ist auch wichtig. Derjenige, von dem wir das älteste Zeugnis haben, der Auferstehung Jesu von den Toten, Paulus, war einer, der das von Anfang an nicht geglaubt hat. Er sagt selber hier, in diesem Text, ich war ein Verfolger der Gemeinde und ich bin nicht würdig, ein Apostel zu heißen. Für ihn war Jesus gestorben und begraben. Und er verfolgte nicht den Herrn Jesus, der für ihn tot war, sondern die Jünger, die an diesen Jesus und an seine Auferstehung glaubten. Hinter denen war er her. Und er wäre bis heute, wenn er nicht gestorben wäre, hinter diesen Jüngern Jesu her, wäre ihm nicht bei Damaskus der auferstandene und erhöhte Herr begegnet. Das ist ein historischer Beweis. Da muss sich doch im Leben dieses Saulus Paulus etwas ereignet haben, was ihn total umgedreht hat. Dass aus einem Verfolger, aus einem glühenden Verfolger, der glühendste Missionar in der frühen Kirche, in der frühen Christenheit wurde, der glühendste Zeuge Jesu, der umherzog und auf alles verzichtete, um Christus als den auferstandenen Herrn zu verkündigen. Also der Apostel Paulus ist selber ein Beleg, ein, wenn man so will, ein historischer Beweis dafür, Christus ist auferstanden von den Toten. Und er ist zuletzt, sagt Saulus Paulus hier, auch mir erschienen. Nun habe ich zu Anfang gesagt, historische Zeugnisse. Es gibt guten Grund, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben. Historische Beweise haben es nämlich an sich, dass sie davon abhängig sind, ob ihnen geglaubt wird. Zunächst mal wird gefragt, ob historische Beweise und Belege glaubwürdig sind. Und wenn sie als glaubwürdig erkannt sind, so argumentieren Historiker, dann darf man sie vertreten. Aber wenn man sie denn annimmt, solche historischen Belege, die man als glaubwürdig erkannt hat, dann hilft es eigentlich nur, dass man ihnen glaubt und ihnen vertraut. Das ist also anders als beim mathematischen Beweis oder beim physikalischen Beweis. Der ist nicht vom Glauben abhängig, aber historische Beweise sind immer vom Glauben abhängig. Ob ich den Zeugen, die diese Beweise liefern, ob ich ihnen glaube. Und weil das so ist, gibt es ja ganz merkwürdige historische Beweisführungen, zum Teil auch lächerliche. Es gibt zum Beispiel Leute, die behaupten, es habe einige Jahrhunderte in unserer Zeitrechnung überhaupt nicht gegeben. Das verschwundene Mittelalter. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Also es habe die Jahre 700 und 800 nach Christus überhaupt nicht gegeben, diese 200 vielleicht sogar das Jahr 600 mit dazu gerechnet, diese 300 Jahre. Und sie führen alle möglichen Belege an und sagen, die gab es nicht. Die sind später erfunden worden, eingesetzt worden gewissermaßen. Also wir lebten von daher jetzt noch im 18. oder im 17. Jahrhundert. Nach dieser Zeitrechnung. Verschwundene Mittelalter. Also Zeugenaussagen, die glaubwürdig sind, aber letztendlich geglaubt werden müssen. Und das ist nun das Interessante an dieser Auferstehungsbotschaft. Es gibt glaubwürdige Zeugenaussagen. Es ist glaubwürdig, was uns in den Evangelien berichtet wird. Es ist nicht unglaubwürdig. Wer sich näher damit beschäftigt, kommt zu diesem Ergebnis. Aber es kann nur begriffen und erfahren und erlebt, wenn wir diese Zeugenaussagen nicht nur einfach stehen lassen, sondern sie glauben, im Glauben uns aneignen. Das ist der entscheidende Punkt. Und nun gibt es Leute an dieser Stelle, die sagen, also was ist das für eine geringe Sache? Dass man die Auferstehung Jesu sozusagen nicht beweisen kann, mittels eines mathematischen oder physikalischen Beweises, sondern dass man sie glauben muss. Und ich bin der Überzeugung, das ist meine Erfahrung, dass alles, was man wirklich wissen und beweisen kann, im mathematischen, physikalischen Sinne, für unser Leben völlig unbedeutsam ist. Damit kann man leben. Es gibt ein Heer von geistig behinderten Menschen, die leben damit, selbst die einfachsten mathematischen Beweise nicht zu verstehen. Und sie leben glücklich. Es gibt Leute, die irgendwo im Urwald leben und für die überhaupt das Wort Physik ein Fremdwort ist, geschweige denn das Stichwort physikalische Beweise. Und es sind glückliche Menschen. Die leben ohne diese Beweise. Und ich habe den Eindruck, je wichtiger etwas für uns ist, umso weniger kann man es beweisen. Im Sinne von mathematisch-physikalisch. Liebe kann man nicht beweisen. Aber kein Mensch kann ohne Liebe leben. Der Behinderte nicht und der Hochintelligente nicht. Aber man kann Liebe nicht beweisen, sondern man kann Liebe nur glauben. Die Auferstehung Jesu kann ich im mathematisch-physikalischen Sinne nicht beweisen. Ich kann nur sagen, im historischen Sinne ist sie glaubwürdig, diese Botschaft von der Auferstehung Jesu. Und sie braucht den Vergleich mit anderen historischen Zeugnissen und Überlieferungen nicht zu scheuen. Das ist das bestbezeugte historische Ereignis von vor 2000 Jahren. Um die Auferstehung Jesu gewissermaßen in mein Leben zu bringen, kann ich sie nur im Glauben mir aneignen. Und kann sagen, ich glaube diesen Zeugen. Ich glaube diesen Menschen, die Jesus als den auferstandenen Herrn erlebt haben. Ich glaube dem Apostel Paulus, der unterwegs war, um die Christen zu verfolgen und der bei Damaskus diese wunderbare Begegnung hatte mit dem Auferstandenen. Ich glaube seinem Zeugnis. Anders kann ich mir seinen Wandel nicht erklären. Anders ist für mich das leere Grab nicht zu erklären. Das ist glaubwürdig. Aber ich glaube ihm. Und ich mache, indem ich das sage, die Tür auf. Die Tür meines Herzens. Und ich sage, Herr Jesus, ich will eigentlich mehr als glauben, dass es historisch glaubwürdig ist, dass du auferstanden bist von den Toten. Ich will eigentlich mehr als mich verlassen auf die Zeugenaussagen dieser glaubwürdigen Zeugen von damals. Ich will eigentlich mehr als aus zweiter Hand glauben. Ich möchte dich persönlich erleben, Herr Jesus. Ich mache die Tür auf. Solange die Tür bei dir zu ist und du sagst, das stimmt alles nicht. Das ist unglaubwürdig. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Bleib mir mit dem Auferstandenen vom Leib. Ich kann das alles nicht glauben. Ich bin nicht so fromm wie ihr. Und so weiter. Das sind ja so Argumente, die man immer wieder hört. Solange hast du die Tür deines Herzens zu und Jesus kann vor der Tür anstellen, was er will und du wirst es nicht mitkriegen. Weil die Tür zu ist. Es läuft vor deiner Haustür ab und du sitzt da in deinem Wohnzimmer gemütlich vom Fernsehen und kriegst nicht mit, dass der Auferstandene draußen vor der Tür steht und sich dir ständig unter Beweis stellt. Deswegen ist es die Tür aufmachst Und sagst, Herr Jesus, ich, wenn das stimmt, was da diese 515 Leute sagen, plus Apostel Paulus, dann möchte ich das gerne auch erleben. Und ich möchte mich gerne hier 1. Korinther 15 hinten dran noch anhängen und sagen, und zuletzt ist er mir erschienen. Und ich habe ihn erlebt als den lebendigen Herrn. Jesus lebt. Und mit ihm auch ich, das weiß ich nicht aus zweiter Hand. Sonst habe ich persönlich erfahren, das funktioniert. Man kann Jesus persönlich als den auferstandenen Herrn erleben. Und ich glaube, dass die meisten Glaubenszweifel und Glaubenskrisen, die Menschen haben, damit zusammenhängen, dass sie sich zu früh mit zu wenig zufrieden gegeben haben. Die hatten so eine tolle Oma. Oder so wunderbare Eltern. Oder so eine tolle Sonderschultante. Und die hat ihnen erzählt, dass sie Jesus kennt. Und dass sie besondere Erfahrungen mit Jesus gemacht hat. Die Oma, die Mutter, der Vater, die Tante in der Sonderschule. Und sie haben sich damit zufrieden gegeben. Und also wenn Tante Sabine das sagt, und meine Mutter, und meine Oma, das sind glaubwürdige Zeugen, denen glaube ich das. Aber sie haben dann gewissermaßen Schluss gemacht mit ihrer Erkundungstour, was den Auferstandenen angeht. Und dann habe ich gesagt, Herr, und möchte ich auch so eine Begegnung haben. Lass mich an dich glauben, wie hieß das in der Sonderschule, das, die Lieder, wie Abraham es tat und wie Daniel und wie sie denn alle hießen, die Glaubenszeugen des Alten Bundes. Lass mich an dich glauben, wie Paulus es getan hat, diese 515 Leute. Und sie geben sich damit zufrieden. Einfach zu sagen, ich möchte auch so eine persönliche Erfahrung. Ich möchte mich selber überzeugen, dass du der lebendige Herr bist. Und darum gefällt mir auch der ungläubige Thomas so gut. Im Neuen Testament, den wir immer dummerweise als ungläubig beschimpfen fast, möchte ich sagen. Aber der es genau wissen wollte. Und der nicht aus zweiter Hand glauben wollte, sondern aus erster Hand. Dazu möchte ich dich einladen, mit Jesus, mit dem Auferstandenen, ins Gespräch zu kommen. Es gibt nichts, was historisch zu bezweifeln wäre, wenn es um Jesus geht. Die Berichte sind glaubwürdig. Und er steht vor deiner Tür und möchte in deinem Leben so ein ganz persönliches Ostern bewirken. Und sich dir selber zeigen als der auferstandene Herr. Und er kennt dich, kennt deine Lebenszusammenhänge. Und das, was vielleicht bei dir funktioniert hat, funktioniert bei dir nicht. Aber er weiß, wie er das machen muss. Damit du begreifst, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Damit du das verstehen kannst. Und du es dann weiter sagen kannst. Und wenn man so eine Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, kann man nicht mehr dahinter zurück. Im Leben nicht und im Sterben ist recht nicht. Dann kann man nicht mehr dahinter zurück. Ich habe viele Fragen an Gott. Und manche Zweifel und vieles, was ich nicht verstehe. Aber hinter so einer Erfahrung, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und sich auch mir in meinem Leben als der auferstandene Herr gezeigt hat, hinter so einer Erfahrung kann man nicht zurück. Ich lade dich dazu ein, so eine Erfahrung zu machen. Amen.